Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, mein Vortrag heute heißt Reclaiming the F-Words, Strategien im Kampf gegen Gewichtsdiskriminierung. Also der Titel Reclaiming the F-Word spielt natürlich auf dieses, auf diesen amerikanischen Slogan an, wobei der F-Word ja meistens dann eigentlich Feminismus gemeint war. Also Fakt natürlich ist das F-Word und man ein negatives Wort, was man positiv reklamiert. Es gibt auch, also das, da kam das ja ursprünglich mal her, dass man gesagt hat, okay, Feminism is not a F-Word und ähnliches. Und die Fat Acceptance Bewegung hat das auch für sich aufgegriffen. Nicht zuletzt ja auch, weil es da große Überschneidungen gibt zur feministischen Bewegung. Und sagt eben auch unter anderem, Fat is not a four-letter-word oder eben Reclaiming the F-Word. Das sind so, deswegen habe ich die Überschrift so gewählt. Also das Wort Fat soll eigentlich positiv besetzt werden, wie wir das ja aus anderen Kontexten auch kennen, auch aus dem Kontext Queer etwa oder vielleicht aus der Krüppelbewegung, die heute sich, glaube ich, nicht mehr so nennt, aber die das in den 80er Jahren gemacht hat, oder die Slut-Marches. Also einen negativ konnotierten Begriff für sich zu vereinnahmen und positiv zu wenden. Ja, daher der Titel. Es geht um Strategien im Kampf gegen Gewichtsdiskriminierung. Ich werde aber zunächst mal ein bisschen allgemeiner anfangen, weil ich denke, dass es auch gerade bei dem Thema ganz gut ist, da mal ein bisschen allgemeiner nochmal ranzugehen, nicht zu viel vorauszusetzen. Ich möchte erstmal etwas sagen über die diskursive Deutungsweise dicker Körper und wie sich die auch historisch entwickelt hat. Dann komme ich zum Thema Gewichtsdiskriminierung, würde es ein bisschen vorstellen. Das ist ein Begriff, der in Deutschland eigentlich weitgehend unbesetzt ist. Es gibt die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, die ist relativ klein, aber die hat diesen Begriff für Deutschland auch so ein bisschen besetzt und leistet da Pionierarbeit. Im Englischen gibt es dafür verschiedene Ausdrücke, unter anderem Weight Bias, Weight Discrimination, Sizeism ist auch ein bekannter Ausdruck. In Deutschland gibt es eben bisher dafür eigentlich noch keinen so richtig etablierten Ausdruck. Ich denke, Gewichtsdiskriminierung trifft es aber ganz gut. Und dann geht es um etwas, wofür es im Deutschen auch noch nicht so wirklich einen Ausdruck gibt, also es sei denn, man übersetzt es direkt als Fettakzeptanz oder Gewichtsakzeptanz, was aber vor allem in den USA auch schon jetzt mittlerweile eine über 40-jährige Tradition hat, die Bewegung, die sich Fat Acceptance, manchmal auch Fat Liberation Bewegung nennt oder auch manchmal Fat Pride, aber Fat Acceptance ist der häufigste Begriff. Und da will ich nochmal erzählen, wo das herkommt und was die so machen, was deren Themen sind, was deren Strategien sind in der diskursiven Auseinandersetzung. Und nicht zuletzt Fat Studies, das ist neuer. Das ist etwas, das ist tatsächlich der Versuch, also diese soziale Bewegung, die ja nicht sehr groß ist, aber die dennoch ja eine Geschichte hat mittlerweile, auch an der Akademie, also an den Universitäten zu verankern. Dazu gibt es mittlerweile auch schon einige vielversprechende Ansätze, also auch wieder parallel kann man sagen zu so etwas wie Disability Studies, wie Queer Studies. Da gibt es mit Sicherheit Parallelen und auch ganz offensiv so benannte Parallelen. Es ist noch nicht so etabliert, aber es gibt etwa das Fat Studies Journal mittlerweile. Es gibt den Fat Studies Reader, den ich sehr empfehlen kann, der 2009 erschienen ist. Es gibt Fat Studies Kurse in Universitäten, Module in unterschiedlichen Fächern. Meistens ist es in den Kulturwissenschaften angesiedelt. Ich denke, es sollte sehr viel stärker in Public Health angesiedelt sein, weil das für die diskursive Auseinandersetzung eigentlich fast der wichtigere Bereich ist, weil da eigentlich viel mehr definiert wird, was abweichende Körper sind und was die Gesellschaft da tun soll. Aber ich denke, also ich hoffe, dass es auch da dann stärker ankommt und stärker wahrgenommen wird und sich Deutungshoheit erobert. Ja, damit möchte ich dann schließen mit den Fat Studies und zur Diskussion überleiten. Anfangen, wie gesagt, will ich mit der diskursiven Deutungsweise dicker Körper. Das ist die Venus von Willendorf. Vielleicht hat sie die eine oder der andere schon mal gesehen. Kommt sie bekannt vor? Das ist eine steinzeitliche Fruchtbarkeitsgöttin, von der es von diesem Typus her so ähnliche Funde gab es an verschiedenen Orten. Das ist so die bekannteste. Wie man sieht, ist sie nach medizinischen Kriterien, würde man heute wahrscheinlich sagen, morbid adipös. Damals war es eben offensichtlich ein positives Merkmal, was für Fruchtbarkeit stand. Und was natürlich auch in einer Zeit, in der ja, Mangel vorherrschte und nicht zuletzt das auch ein evolutionärer Vorteil war, dicker zu sein, eben auch sehr viel mehr wertgeschätzt wurde, als das heute der Fall ist. Das ist jetzt ein großer Sprung. Und zwar ist das jetzt eine Postkarte aus dem Kurort Marienbad in der Tschechischen Republik, also heute Tschechische Republik, damals Österreich-Ungarn. Das ist so kurz vorm Ersten Weltkrieg, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und damals gab es eben schon diese große Modewelle, regelmäßig auf Kur zu gehen, wobei es dann nicht so sehr ging, darum Krankheiten zu heilen, also bei manchen der Kurgäste ja, aber bei den meisten nicht, sondern es war eher ein gesellschaftliches Ereignis und rund die Hälfte der Leute, die da auf Kur gegangen sind, haben abgenommen. Übrigens Männer fast genauso häufig wie Frauen, das war gar nicht so sehr auf geschlechtsspezifisch, wie das vielleicht heute auch nicht mehr so stark ist, aber wie es lange Zeit ja war. Damals war es eigentlich auch ein Phänomen, was Männer und Frauen betraf. Und es betraf natürlich die Oberschicht, es betraf einmal die Aristokratie, aber natürlich auch die neureichen Industriellen. Die betraf es eben auch. Und die haben da so rituelle Fastenkuren gemacht. Vieles davon gibt es bis heute. Also einige dieser Klassiker, Diätklassiker, die gab es damals schon, etwa Atkins, das ist ja vielleicht manchen hier im Begriff. Also keine Kohlenhydrate oder ganz wenig Kohlenhydrate, das war damals auch schon, das hieß halt nur anders. Das hieß Bunting damals, nach einem Londoner Bestattungsunternehmer, der den ersten Diät-Bestseller geschrieben hat und der damit recht erfolgreich war. Und es war so Standard, also man wurde gefragt, in diesen Kurorten möchten Sie Bunten und dann gab es halt irgendwie keine Kartoffeln zum Steak. Das kurz zum Historischen, also zu dieser Zeit. Das ist auch eigentlich ungefähr aus derselben Zeit, ein bisschen früher sogar, das ist so eine der ersten Operationen, die man gemacht hat, also wo man, heute würde man es absaugen, damals hat man es ja, mit chirurgischen, letztlich weggeschnitten mit chirurgischen Messern oder mit chirurgischen Methoden weggeschnitten, das war hochproblematisch, das hat sich oft entzündet. Das macht man heute nicht mehr. So, aber man macht nach wie vor natürlich Operationen, also einmal das Fett absaugen, das ich ja bereits erwähnt hatte, was Sie ja wahrscheinlich auch kennen. Und dann natürlich Verkleinerung des Magens, ist ja eine sehr gängige Methode mit gravierenden Nebenfolgen, vor allem in den USA, sehr, sehr verbreitet. Und Verkleinerung des Darms oder Verkürzung des Darms. Das hat eben, geht eben auch schon zurück bis, ja, das ist jetzt glaube ich von 1899. Das ist jetzt der Erste Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Was? Uns will England aushungern lassen? Ach nee. Also das war Weltkriegspropaganda, da war natürlich das Gegenteil der Fall. Die Soldaten haben gehungert. Und das war ja auch mit dem Grund dafür, dass dieser Krieg dann verloren wurde vom Deutschen Reich, dass eben die Versorgungslage so schlecht war, hinter der Front und auch an der Front selbst. Und da wurde eben ja das gegenteilige Bild vermittelt und also eine Propagandapostkarte hier ist es positiv jetzt, dass sie dick sind, weil sie eben zeigt, ja, wir haben eine militärische Macht und lassen uns von niemandem aushungern. Ja, das sind jetzt die 20er Jahre. Eine Schauspielerin, deren Namen ich leider wieder mal jetzt nicht parat habe, kennt sie jemand? Also damals eine bekannte Schauspielerin aus den 20er Jahren, die, wie Sie schon sehen, ja sehr hager, fast knabenhaft ist. Diese nicht ganz kurze Variante, aber diese Bubikopf-Frisur auch hat. Und das war so nicht durchgängig Modeideal, aber zumindest in den Großstädten in den 20er Jahren. Wurde aber auch kritisiert als unweiblich, als nicht mütterlich genug. Also gerade von konservativer Seite wurde das auch kritisiert, aber es war im Modeideal, was schon sehr schlank war und was in vielem eigentlich auch an heutige Modeideale oder später dann wiederkommende Modeideale erinnert. Das sind jetzt, das Marilyn Monroe kennen Sie natürlich alle, das sind die 50er Jahre. Das war dann eben, wie Sie sehen, wieder ein etwas ja, kräftigeres, üppigeres Schönheitsideal. Auch wenn das jetzt für Marilyn Monroe persönlich nicht zutrifft, wird das auch immer so gedeutet, dass dieses üppigere Schönheitsideal wieder mit einem anderen Frauenbild, vorherrschenden Frauenbild zusammenhing, nämlich dem, wieder, das wieder stärker mütterlich war. Und ja, das auch ein Stück weit diesem konservativen Rollback geschuldet ist. Und natürlich auch bei den Männern, vielleicht jetzt nicht unbedingt als Sexsymbol, aber dennoch ähnlicher wie auch der Namensvetter Ludwig Erhard mit der Zigarre. So, das hat ja den bundesrepublikanischen Wohlstand verkörpert. Also, dass man sich wieder was leisten kann, dass eben auch sich das im Leibesumfang widerspiegelt. Und ganz vieles, was heute eigentlich so Unterschichtsinsignien sind, wie eben ja ein dicker Körper oder ein dicker Bauch, der Konsum von Tabakwaren und harten Alkoholiker, das war damals ja dann eigentlich so das Zeichen des neuen Wohlstands. Also der Manager mit der Zigarre und dem Cognac-Gläschen. Ja, das sind jetzt so die Übergangszeit, kann man sagen, zu den 60er Jahren. Eine Postkarte, sowas hat mein Arzt mir schon lange verordnet. Also das schlanke Schönheitsideal tritt jetzt wieder stärker in den Vordergrund. Audrey Hepburn von Frühstücks aus Tiffany und natürlich Twiggy, extrem schlank jetzt. Das ist fast schon so noch oder sogar noch schlanker eigentlich als das heute vorherrschende Modeideal bei den Models. Vielleicht Kate Moss ist auch ungefähr dieses Kaliber. Und zeigt eben deutlich, dass damals eigentlich schon sich ein extrem schlankes Schönheitsideal anfing durchzusetzen. Ja, kommen wir zur wissenschaftlichen Wahrnehmung, zur gesellschaftswissenschaftlichen Wahrnehmung oder auch zur gesundheitswissenschaftlichen Wahrnehmung von Adipositas als einer Epidemie. Das setzte eben ungefähr so um 1990, Anfang der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre hat sich dann sukzessive durchgesetzt, diese Wahrnehmung, ging aus von den USA, wo man eben feststellte, die Zahl der Menschen mit einem BMI größer 30 hat sich stark vergrößert, insgesamt dann verdoppelt von zu etwa zwischen 1980 und 2000. Das hat man erstmals gemerkt, diesen Anstieg Mitte der 90er Jahre eben, und hat es dann im Zusammenhang mit diesem Begriff der Epidemie gebracht. Und hier wird sich eigentlich über diese Epidemie-These ja auch lustig gemacht. Können Sie das alle lesen oder ist das zu klein? Also es spielt natürlich an auf eine der Theorien, die um die Entstehung von AIDS kursieren, nämlich dass das ja so eine Art Geheimwaffe war, die aus dem Labor entwischt ist. Und darauf spielt das hier an, dass dieser experimentelle Burger und die Fritten aus dem Labor ausgebrochen sind und außer Kontrolle geraten sind. Ja, und so ist es tatsächlich dann gemeint. Das ist also so, wie es gemeint ist eigentlich. Was man hier ganz schön sieht, insofern passt das auch wieder ganz gut mit der Venus von Willendorf, ist eigentlich, dass man sagt, naja, also es ist ein evolutionärer Irrtum oder eine evolutionäre Fehlentwicklung. Der Mensch ist eigentlich gar nicht geprägt dafür, für dieses Leben im Wohlstand. Der ist eigentlich gar nicht von seinen evolutionären Grundlagen gar nicht darauf eingestellt, von seiner genetischen Ausstattung her ist er eigentlich ein Jäger und Sammler. Und wenn er dann mit dem Wohlstand konfrontiert wird, dann passiert ihm das, was auf dem letzten Bild zu sehen ist, dann wird er irgendwie fett und natürlich ist damit immer gleich mitgedacht krank. Das braucht man auch gar nicht mehr darstellen, das ist quasi im Kopf schon mitgedacht. Und natürlich auch noch der große Becher, dann Getränkebecher als eine gleich noch die Ursache mitliefert. Ja, das ist dann so die Gegendarstellung, das ist jetzt auch ganz spannend, weil das ist eine Karikatur von so einer US-amerikanischen Seite, die nennt sich Center for Consumer Freedom, die wird von der Restaurantindustrie vor allem finanziert. Die große Lebensmittelindustrie, McDonald's und so weiter, scheuen sich ein bisschen mit denen zusammenzuarbeiten, weil die denen zu radikal sind. Pepsi-Cola wurde lange Zeit vorgeworfen, dass sie die indirekt unterstützt haben, sie haben das immer negiert. Das sind halt so diese typische Rhetorik, die man ja kennt, also ein bisschen Tea Party-mäßig. Der Staat hat sich rauszuhalten und es ist unamerikanisch, den Leuten immer reinzureden, was sie essen zu haben, aber natürlich gleichzeitig sollte man auch keine Krankenversicherung, die Leute nicht mit Krankenversicherungen und Ähnlichem terrorisieren. Also sie am besten in Ruhe lassen. Aber ich finde das trotzdem ganz lustig, weil es natürlich nochmal das Gegenbild dazu eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Also die Leute waren damals schlank und rank und durchtrainiert, aber sind sie trotzdem selten älter als 30 geworden. Also dieser Automatismus, dass man denkt, dieser Steinzeitkörper ist gesund, das ist eben auch eine kulturelle Projektion, die wir haben. Fakt ist nämlich, dass in dieser Zeit, in der die Adipositas-Epidemie in Anführungszeichen ihren Lauf genommen hat, die Lebenserwartung nicht zurückgegangen ist und auch die klassischen mit Dickleibigkeit verbundenen Zivilisationskrankheiten, insbesondere Herz-Kreislauf-Krankheiten, stark zurückgegangen sind insgesamt in der Bevölkerung und insbesondere auch in der Gruppe der höhergewichtigen stark zurückgegangen ist, die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Okay, das jetzt ist die wahre Epidemie, würde ich sagen. Ja, da hat man wirklich eine Explosion. Das ist nämlich die Berichterstattung zu dem Thema. Und zwar ist das einmal PubMed, also das sind wissenschaftliche, medizinische, hauptsächlich psychologische Artikel, also eine Datenbank. Und das andere ist LexisNexis, das sind also allgemeine Berichterstattung in Tageszeitungen, Nachrichten, Magazinen, in denen es um Obesity geht, also das ist jetzt USA, beziehungsweise PubMed ist international, also englische, auf Englisch veröffentlichte Artikel, aber natürlich international. Und da sieht man eben, wie das rapide zugenommen hat. Also gerade in der Öffentlichkeit war es eigentlich fast überhaupt kein Thema, bis Anfang der 90er. Und genau da kam eben, 94 kam zum ersten Mal dieser Begriff Epidemie in der Öffentlichkeit, hat er sich durchgesetzt in den USA und dann später eben auch global. Und das sieht man hier ganz schön, dass es da wirklich explodiert ist, die Berichterstattung. Etwas kontinuierlicher der Anstieg bei der wissenschaftlichen Beschäftigung und noch explosionsartiger bei der bei der publizistischen Beschäftigung mit dem Thema. Kommen wir zur Gewichtsdiskriminierung. Also das war jetzt quasi so die Hintergrundfolie, gesellschaftliche Wahrnehmung von Übergewicht. Und jetzt zur Gewichtsdiskriminierung. Da kann man eine ganze Reihe von Feldern ausmachen. Also diese Liste ist sicher nicht vollständig, aber das sind so die Felder, die immer genannt werden. Das eine ist natürlich das Gesundheitswesen. Also die Menschen berichten ganz häufig darüber, dass sie eben nicht gerne zum Arzt gehen, weil ihnen ganz häufig gesagt wird, kommen Sie wieder, wenn Sie 20 Kilo abgenommen haben, dass Sie gar nicht erst vernünftig untersucht werden, dass Sie belehrt werden, obwohl es um ganz andere Probleme geht, die mit Ihrem Gewicht überhaupt nichts zu tun haben. Und es gibt auch die Stärksten, und das merke ich auch in den Bereichen, in denen ich hier arbeite, also im Public Health, sind ja auch viele Leute, die eine Pflegeausbildung haben, Krankenpflegerinnen und Pfleger und dieser Gesundheitsbereich, dass es da sehr starke Vorbehalte gibt, was teilweise auch daran liegt, dass die Arbeitsbedingungen natürlich sehr unvorteilhaft sind, sehr ungünstig sind und natürlich ein dicker Patient mehr Arbeit macht als ein schlanker. Das wird aber dann nicht kritisiert, dass die Arbeitsbedingungen eben schlecht sind, dass es zu wenig Personal gibt und ähnliches, sondern das wird dann ganz schnell den dicken Personen angelastet, weil es eben diese Wahrnehmung gibt, dass das ja doch größtenteils selbstverschuldet ist. Also da gibt es mit die meisten Berichte, Beschwerden, Studien auch über Diskriminierung. Dann der Arbeitsmarkt natürlich ein wichtiges Feld. Auch dazu gibt es insbesondere in den USA ganz viele Studien. Mittlerweile gibt es auch ein paar deutsche, in denen eben gezeigt wird, dass teilweise experimentelle Studien, wo man auch Bilder den Arbeitgebern vorgelegt hat und bestimmte Qualifikationen drunter geschrieben hat und dann ganz klar die Schlanken bevorzugt wurden. So ähnlich wie man das ja auch von anonymisierten Bewerbungen kennt in anderen Kontexten. Also im Kontext mit Namen zum Beispiel. Namen, die irgendwie ausländisch klingen oder die nach Unterschicht klingen. Da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Reihe Untersuchungen zu, dass sich das auswirkt auf die Beurteilung und die Bewertung. Dann natürlich auch das Erziehungswesen. Auch dazu gibt es Studien, mittlerweile auch ein paar aus Deutschland. Natürlich Medien, Unterhaltungsindustrie, Werbung. In den Medien ist es ganz auffällig, dass insbesondere Frauen, also vor allem wenn es jetzt um einerseits in dem Bereich Moderatorinnen, aber da auch bei den Moderatoren eigentlich fast alle extrem schlank sind oder sehr schlank sind, bei den Frauen noch extremer und vor allem auch in fiktionalen Darstellungen, das Rollenrepertoire von dicken Frauen sehr eingeschränkt ist, also eigentlich so die Ulknudel oder irgendwie das hässliche Entlein, was dann doch zum hübschen Schwan wird, das gibt es sehr häufig, dann häufig gespielt hat mit diesem Fatsuit, also das sind dann tatsächlich Schauspielerinnen, die eigentlich nicht dick sind. Das ist ein häufiges Thema oder eben ja so eine witzige Nummer. Also ernste Rollen ist ganz, ganz selten. Und dann wird auch meistens das Gewicht zum Thema gemacht, also dass das Gewicht eigentlich gar keine zentrale Rolle spielt. Das gibt es selten, sehr selten. Bei den Männern gibt es noch so diesen Typus von Pfarrer, Arzt. Die dürfen schon auch mal dick sein und dabei durchaus Seriosität ausstrahlen. Wenn sie ein bisschen älter sind vor allem, dann wird das durchaus auch, ist das in Ordnung. Aber das ist auch nicht so breit, das Rollenrepertoire. Und ganz extrem wird es natürlich in dem Bereich Scripted Reality. Da gibt es ja ganz viele Negativbeispiele, also sowas wie diese Sendung Schwer Verliebt. Kennt ihr jemand? Also das ist so eine Kuppelshow für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Freaks. Also alle, die irgendwie die man irgendwie, wo man Voyeurismus produzieren kann. Das sind jetzt nicht nur dicke Menschen, vor allem dicke Menschen, das heißt ja auch schwer verliebt, aber auch irgendwie behaarte Frauen oder so, also ein bisschen so wie früher diese Zirkusvorstellungen, die werden da irgendwie verkuppelt und haben dann so gesprochene Texte, in denen sie sich natürlich völlig lächerlich machen. Das war ganz interessant, das ist schon eine Weile her, aber das kann man auch, wenn es interessiert, kann das auch nochmal nachvollziehen, nachgoogeln. Es gab da, bei dieser Schwerverliebt gab es mal eine Frau, die da gecastet wurde und die dann gesagt hat, sie will diesen Blödsinn nicht mitmachen. Und obwohl vereinbart war, dass sie eigentlich darüber nicht reden darf, über ihre Vertragsbedingungen, hat sie das publik gemacht. Und das ging dann ziemlich durch die Presse. Also es war zunächst mal so eine lokale Geschichte, Rheinzeitung. Und dann war es aber auch in der SZ, dann war es in der Presse in Österreich. Und es gab Fernsehsendungen dazu oder Fernsehberichte dazu, weil sie sich dagegen gewehrt hat, diese sie lächerlich machenden Texte zu sprechen. Und eben auch in lächerlichen Klamotten da irgendwie in ungünstigen Positionen abgefilmt zu werden. Also da ist es besonders. Und dann gibt es natürlich solche Sachen wie Biggest Loser und ähnliches, wo dann direkt in das Gewicht geht. Ja, das Transportwesen, da gibt es natürlich zum einen, sage ich jetzt mal, Stigmatisierung vielleicht durch Kommentare und Blicke, aber vor allem auch das, was dann vielleicht so ein bisschen in den Bereich fällt, den man auch aus den Disability Studies kennt oder aus diesem Bereich kennt, nämlich die Frage Barrierefreiheit. Nämlich die Frage, kann ich überhaupt einen Sitzplatz finden, auf dem ich halbwegs bequem sitzen kann oder auf dem ich überhaupt draufpasse? Warum müssen die alle gleich groß sein? Warum müssen die alle normiert sein? Das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Insbesondere natürlich auch da in den USA noch mal mehr als hier im Bereich Flugzeug. Ja, in den USA ist ja das Flugzeug nun mal ein Verkehrsmittel, auf das man schwer verzichten kann, wenn man zwischen Städten hin und her reist. Das ist ja noch mal ein bisschen anders vielleicht als in Europa. Also es ist wirklich ein alltägliches Verkehrsmittel und da sind die Sitze besonders eng. Und da gibt es eben häufig Probleme, dass dicke Menschen da nicht mitgenommen werden oder für zwei Sitze zahlen sollen. Und dann sind aber zwei Sitze nebeneinander gar nicht frei und solche Sachen. Und sie haben eben keinen Anspruch darauf, da vernünftig transportiert zu werden. Da gibt es auch große Bewegungen in den USA, weniger im Sinne großer Protestdemos und ähnliches. Aber da gibt es viel Lobbyarbeit und auch einige Gerichtsverfahren, die da anhängig sind. In Kanada ist es mittlerweile so, dass die Fluggesellschaften verpflichtet sind, dass die Menschen irgendwie zu transportieren und die möglicherweise auftretenden Mehrkosten selbst tragen müssen. In den USA gibt es so ein Gesetz bisher nicht. Und dann natürlich, das ist vielleicht am dramatischsten, natürlich in den Beziehungen, in den persönlichen Intimbeziehungen in der Familie oder auch in den Intimbeziehungen, in den Liebesbeziehungen. Und dass es da eben ganz häufig zu Zurückweisungen oder eben auch zu Stigmatisierung kommt. Häufig dann eher so nah, war doch nur ein lustiger Spruch, aber kommt eben nicht so an und ist auch wahrscheinlich auch nicht so gemeint gewesen, sondern durchaus als harmloser Scherz, sondern schon durchaus als eine Herabwürdigung auch gemeint gewesen. Ja, theoretisch vielleicht nochmal so ein paar grundsätzliche Überlegungen, das ist natürlich als auch nur ganz schlaglichtartig. Das müsste man sich auch nochmal, könnte man sich sicher nochmal sehr viel genauer anschauen, trotzdem mal kurz. Also ganz offensichtlich profitieren natürlich davon bestimmte Industriebereiche von Gewichtsdiskriminierung. Also das, was man könnte das jetzt auch mal ein bisschen weiter fassen und auch vielleicht von Diskriminierung aufgrund des Aussehens sprechen. Das betreffe dann nicht allein das Gewicht. Ja, also es gibt dieses amerikanische Buch The Beauty Bias, das kann ich auch sehr empfehlen, da von der Juristin geschrieben, wo sie das auch nochmal ein bisschen weiter fasst, ja, was eigentlich so die ganze Benachteiligung angeht aufgrund von Aussehen, das nicht den gängigen Vorstellungen von Schönheit entspricht. Was eben auch sich besonders auch auf den beruflichen Erfolg ganz stark auswirkt. Und von diesem ganzen Bereich profitiert natürlich sowas wie die Beauty-Industrie, jetzt hier im engeren Sinne, wenn es um Gewicht geht, vor allem Pharmaindustrie, wenn es um entsprechende Tabletten geht, die Weight-Loss-Industrie, so habe ich das jetzt zusammengefasst, also damit ist alles gemeint, wo es um Gewichtsverlust geht, also insbesondere auch solche Organisationen wie Weight Watchers und ähnliches oder diese ganzen Diät-Lebensmittel, Diät-Zusatzgeschichten, Slimfast, Jokebe und so weiter, also das, was so in der Grauzone zwischen Medikamenten irgendwo und Nahrungsergänzungsmitteln ist oder tatsächlich auch die Leitprodukte dann einfach. Also Weight Watchers macht ja auch im Supermarkt mittlerweile eine eigene Lebensmittellinie. Und natürlich dann, das hatte ich ja schon angesprochen, die bariatrische Chirurgie. Also das ist dann natürlich der extremste Eingriff, der aber vor allem in den USA sehr, sehr häufig ist, der mit dem natürlich auch unglaublich viel Geld verdient wird. Ja, dann ist es natürlich auch, dass die Politik davon profitiert. Es ist ein gern benutztes Argument für Kostenexplosion im Gesundheitswesen, wobei man dazu sagen muss, es gibt im Gesundheitswesen keine Kostenexplosion. Es gibt im Gesundheitswesen Verteilungskämpfe, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, wo Geld verdient wird. Das, wie viel Geld im Gesundheitswesen ausgegeben wird, hat relativ wenig, also zumindest ab einem bestimmten Niveau, ab einem bestimmten Grundniveau, nur noch sehr wenig mit der Versorgungsqualität zu tun. Das beste Beispiel auch hierfür sind die USA. Die geben 18%, mittlerweile fast 20% ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheitsdienstleistungen aus und haben eben ein Gesundheitssystem, was ganz viele Menschen ausschließt oder nur eine ganz mangelhaften Versorgung überhaupt nur gewährleistet. In Deutschland liegt der Satz bei 11%. Es gibt Länder, die liegen noch darunter und haben ein sehr viel gleicheres Gesundheitssystem, also wo die Grundversorgung sehr viel besser ist. Und natürlich geht es im Gesundheitswesen auch immer um Verteilungskämpfe. Also es geht viel darum, wer kriegt was vom Kuchen, also beispielsweise auch die Pharmaindustrie. Welche Medikamente kann sie zu welchen Preisen verkaufen innerhalb des Systems? Welche Medikamente werden zugelassen, bringen sie tatsächlich einen Zusatznutzen. Ganz viele Medikamente werden in Bereichen entwickelt, in denen es schon gute Medikamente gibt, in denen eher eigentlich, die aber ganz oft von Leuten genommen werden, die sie gar nicht bräuchten, weil man Grenzwerte runtersetzt. Das betrifft ja nicht nur Gewicht, das betrifft ja auch ganz stark den Bereich Blutzucker etwa, mit diesem Pre-Diabetes, den man mittlerweile eingeführt hat, also dass man sagt, es gibt vor dem Diabetes noch eine Risikogruppe, die sollte auch schon mal am besten ganz viel Prävention machen und möglicherweise auch Pillen nehmen. Man hat es beim Cholesterin, man hat es beim Bluthochdruck. Und da werden natürlich nicht nur einfach immer mehr Menschen Medikamente verkauft, sondern es werden auch immer neue Medikamente auf den Markt gebracht, was natürlich ein gigantischer Markt ist, von denen dann behauptet wird, sie hätten einen Zusatznutzen, der aber oft sich nicht wirklich nachweisen lässt und die dann aber sehr viel teurer sind und die Krankenkassen sollen sie in einen Katalog aufnehmen. Das sind so die Auseinandersetzungen im Gesundheitswesen, wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Und wenn man das natürlich nicht reguliert, dann hat man tatsächlich eine Kostenexplosion. Und natürlich trifft das auch für die Gerätemedizin zu, also Doppeluntersuchungen und ähnliches. Oder eben auch diese bariatrische Chirurgie, also wenn man das einfach alles zulässt und bezahlt durch die Krankenkasse, was sich da Lobbygruppen, die organisierte Ärzteschaft dann eben, oder wer auch immer das jetzt im Einzelnen ist, vorschlägt und ausdenkt, dann steigen die Kosten tatsächlich und so wird ein Schuh draus, aber nicht, weil die Leute dicker geworden sind. Und insgesamt, vielleicht auch das nochmal als Information, sind die Kosten im Gesundheitswesen in Deutschland beispielsweise sehr stabil, also dieses 10-11% des Bruttoinlandsproduktes, das ist mittlerweile seit Anfang der 90er Jahre stabil, also da gibt es keine Kostenexplosion. Es gibt natürlich eine gewisse Kostenexplosion bei den Zuzahlungen, aber das ist, da geht es ja dann darum, wer zahlt was und nicht wie viel wird insgesamt ausgegeben. So, dann geht es eher darum, kann man Kosten abwälzen aus der Sozialversicherung raus auf das Individuum. Also von den Arbeitnehmeranteil zu senken, um den Arbeitnehmeranteil zu senken, dann eben den Arbeitgeberinnenanteil zu steigern oder eben direkt zuzahlen. Ja, dann ist es außerdem natürlich ein Argument für verhaltensbedingte oder die vermeintlich verhaltensbedingte Armut der Unterschicht. Es gibt natürlich so klassische Aussprüche wieder von Sarrazin, den werden Sie ja kennen, also der dann eben sagt, ja, Unterernährung wird ja wohl bei den Hartz-IV-Empfängern nicht das Hauptproblem sein. Das sieht man ja daran, dass sie so, ja, meistens irgendwie dick sind oder oft dick sind, öfter als der Bevölkerungsdurchschnitt. Also so die Tatsache, dass es irgendwie tatsächlich einen sozialen Gradienten gibt beim Übergewicht in westlichen Ländern, wird dann eben als Argument genommen, naja, das zeigt ja, dass es offensichtlich nicht um Geld geht, sondern darum, dass die falschen Ausgaben gemacht werden. Es wird Geld ausgegeben für Unterhaltungselektronik, es wird Geld ausgegeben für McDonalds oder für hochkalorisches Essen und eben nicht für Joggen und ja, gesunde Ernährung, frisches Obst und Gemüse. Und das ist dann eigentlich so mit ein Argument, natürlich im Zusammenhang mit anderen Argumenten, was sehr häufig kommt, wenn es darum geht zu sagen, Armut ist verhaltensbedingt und hat keine strukturellen Ursachen oder hat vielleicht schon strukturelle Ursachen, aber das sind dann nicht die Ungleichheit in der Gesellschaft, die zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft, sondern das Laissez-faire, also dass unser Sozialstaat überhaupt nicht reguliert und bedingungslos Geld verteilt ja, und eben permissiv ist, also alles zulässt, sich auf der Nase rumtanzen lässt. Das ist dann quasi die strukturelle Ursache. Und letztlich ist es eben das Verhalten der Menschen, was die Armut bedingt. Ja, ich denke, man, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, weil Gewichtsdiskriminierung kaum sanktioniert wird nach wie vor. Es gibt da nicht, das ist nicht so Teil dieses Political Correctness-Diskurses, was auch daran liegt, dass man eben sagt, es ist selbstverschuldet, größtenteils. Ja, es ist veränderbar, anders meinetwegen jetzt vielleicht als Hautfarbe. Auch da könnte man diskutieren, ist theoretisch auch veränderbar. Ja, es gibt, haben sich viele Leute ihre Gesundheit ruiniert, Afroamerikaner ihre Gesundheit ruiniert, Afrikaner, Afrikanerinnen auch heute noch, indem sie versucht haben, ihre Haut zu bleichen. Es gibt Leute in der Anti-Diät-Bewegung, die sehen da gewisse Parallelen. Also viele der Praktiken zur Gewichtsreduktion sind sehr schädlich für den Körper. Auch da kann man sagen, man ruiniert eigentlich seine Gesundheit in gewisser Weise, wenn man diese wirklich radikalen Praktiken anwendet, um eben diesem Ideal zu entsprechen. Ja. Aber es ist eben in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass ja, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe etwa, aufgrund der ethnischen Herkunft, auch aufgrund des Geschlechts stärker oder aufgrund der sexuellen Orientierung stärker sanktioniert wird als aufgrund des Gewichts. Wobei auch bei der sexuellen Orientierung, das finde ich auch mal eine ganz spannende Parallele, weil da war es ja auch so, dass bis in die 70er Jahre das als Krankheit angesehen wurde, als psychische Störung angesehen wurde, eigentlich noch sehr viel länger sogar. Die WHO hatte erst, ich glaube, 91 oder 92 aus der Liste der ihrer klassifizierten Krankheiten gestrichen, Krankheiten und psychische Störungen gestrichen, Homosexualität. In den USA wurde es in den 70er Jahren von der amerikanischen psychologischen Gesellschaft aus ihrem DSM, also was ist jetzt die Abkürzung? DSM. Genau. Hat sie es gestrichen, genau. Und in den 70er Jahren. Und insofern ist es da noch, auch noch gar nicht so wahnsinnig lange her, dass man das als Krankheit angesehen hat. Und es gibt ja heute auch noch in den USA diese Geldkonverter, da könnte man auch gewisse Parallelen sehen zum, ja, zu Weight Watchers vielleicht. Ja, die Erfolgsquoten dürfen auch ähnlich sein. Und deswegen ist es häufig ein Platzhalter. Also es ist natürlich leichter zu sagen, jemand, also wenn man jetzt irgendwie ethnische Minderheiten kritisieren will, zu sagen, naja, die sind halt unverantwortlich und dick oder ernähren sich falsch. Das lässt sich leichter sagen, als zu sagen, ja, die passen mir irgendwie nicht, weil die eine andere Religion haben oder weil die andere Klamotten tragen oder so. Ja, also falsch, da kann man noch ganz, falsch und richtig gibt es dann noch viel stärker bei Körperform. Falsch ist dick, richtig ist dünn, falsch ist irgendwie fettiges Essen, richtig ist, ja, gesundes Essen, frisches Obst und Gemüse. Das gibt es ja so bei, in anderen Bereichen kann man das ja so nicht mehr ohne weiteres sagen. Ja, also zumindest vielleicht am Stammtisch, aber nicht in der Öffentlichkeit, ohne dafür kritisiert zu werden. Und da ist es eben häufig ein Platzhalter. Ein gutes Beispiel gibt es dazu auch wiederum aus den USA. Ein sehr gutes Beispiel, wo es jemand beschrieben hat, mit Mexikanern in Kalifornien, wo dann ihm gesagt wurde, ja, beschreibt so ein Journalist, der sich selbst, glaube ich, auch als liberal bezeichnen würde, also der auch in der New York Times und ähnlichen Zeitschriften schreibt. Und der beschreibt dann da seitenweise wieder die Mexikaner, die dicken Mexikaner, das Essen sich reinstopfen und ihren Kindern halt da irgendwie die Donuts hinschieben und keine Ahnung haben, was sie denen eigentlich antun und die sterben alle an Herzinfarkt. Und benutzt da so eine ganz drastische Sprache, und wenn er das in einem anderen Kontext gemacht hätte als Ernährung, wäre das mit Sicherheit in der New York Times so nicht abgedruckt worden oder im Harper's Magazine. Aber da wird es eben dann, geht es durch. Also deswegen sage ich auch ein Stück weit auch ein Platzhalter. Ja, und ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Gewichtsdiskriminierung genau wie andere Formen, da habe ich jetzt mal diesen Ausdruck gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, kennen Sie den? Ja, von dem Bielefelder Soziologen Heidmeier genommen, also dass sie einfach dazu dient, sich durch Abwertung anderer im Konkurrenzkampf einen Vorteil zu verschaffen. Das gilt ja wohl, für, denke ich mal, für alle Formen von Gruppendiskriminierung. Und natürlich, indem man diese gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen dann als gerechtfertigt und verdient erscheinen lässt. Und das geht eben besonders gut bei Gewicht, wo man halt sagt, naja, kann ja sein, dass die irgendwie benachteiligt werden, aber es liegt ja auch an ihnen selbst. Das haben sie sich ja auch selbst zuzuschreiben. Und deswegen braucht man daran nichts ändern. Und ich darf von diesen Vorteilen, die ich dadurch ja habe als schlanke Person, darf ich eben auch profitieren und muss deshalb kein schlechtes Gewissen haben, weil das ja verdient ist. Das vielleicht nochmal, um auch nochmal zu zeigen, dass Gewichtsdiskriminierung, zeige ich immer gerne auch nochmal diese Grafik, um zu zeigen, dass Gewichtsdiskriminierung tatsächlich etwas ist, was sich nicht an irgendwelchen BMI-Werten festmachen lässt, ja, an den klassischen Einteilungen, die wir so im Kopf haben, also Übergewicht, Adipositas, extreme Adipositas, morbide Adipositas, sondern dass es eben auch ganz viele Menschen betrifft, in dem Fall jetzt Kinder und Jugendliche, die nach den gängigen Vorstellungen eigentlich normal, in Anführungszeichen, sind, also normalgewichtig sind. Wir sehen hier zwei Grafiken, das ist eine Untersuchung aus dem Jahr 2008 aus Deutschland. Und da sehen wir, dass nach dem Kinder-Jugend-Gesundheitssurvey, also ich will jetzt nicht auf die Definition, was da wieder Übergewicht und Adipositas definiert wird, eingehen, aber man sieht, dass da eben drei Viertel der Mädchen und der Jungen normalgewichtig sind. Und bei der Frage dann daneben, wie sie sich denn fühlen, stellt man aber fest, dass nur ein gutes Drittel der Mädchen und ja, weniger als die Hälfte der Jungs sich als so fühlen, dass sie, wie es ja eigentlich aus dieser gesundheitswissenschaftlichen Vorstellung sein sollte, nämlich genau richtig. Bei den Jungs fühlen sich viele zu dünn, also da sieht man auch nochmal, dass es ein bisschen immer noch nach den Geschlechtern auch noch ein bisschen unterschiedlich verläuft. Die Eigenwahrnehmung, also Jungs wollen eher doch noch ein bisschen kräftiger sein, natürlich eher im Sinne von muskulös. Und es fühlen sich aber auch ganz viele zu dick. Also fast über die Hälfte der Mädchen, wenn man diese beiden Balken da zusammennimmt, fühlt sich zu dick, obwohl ja nur nach den gängigen Maßstäben es nur etwa 18% sind. Und was sie eben auch herausgefunden haben in dieser Studie ist, dass diejenigen, die nach den gängigen Kriterien zu dick sind, aber sich genau richtig fühlen, eine höhere Lebensqualität haben, über eine höhere Lebensqualität berichten, als diejenigen, die normalgewichtig sind nach diesen Kriterien und sich eben zu dick, ein bisschen zu dick oder viel zu dick fühlen. Also das gefühlte Gewicht korreliert überhaupt nicht mit dem tatsächlichen oder dem normativen Vorstellung davon, was denn jetzt richtig ist und falsch ist. Ja, kommen wir nochmal, das ist jetzt zu der Frage der Gewichtsdiskriminierung. Das ist eine das waren mehrere Untersuchungen, die da zusammengefasst wurden zu der Frage, wer hat denn schon mal, Weltbias ist hier eben der Begriff, wer hat schon mal Gewichtsdiskriminierung erfahren? Also in welchen Kontexten haben Sie schon Gewichtsdiskriminierung erfahren? Also von Ihrem Arbeitgeber, vom Gesundheitswesen, also Doktoren, oder eben im Bereich Erziehungswesen, Lehrerinnen, Lehrer, Professorinnen, Professoren. Und da sehen Sie eben, dass vor allem in allen Bereichen, aber vor allem im Gesundheitswesen sehr die Mehrheit, das waren jetzt in dem Fall Menschen mit einem BMI über 25, also jetzt nicht nur wirklich sehr dicke, sondern auch Leute, die nur leicht über der Norm liegen, darüber berichten, dass sie das selbst schon erfahren haben. Hier noch ein paar Zahlen auch nochmal etwas detaillierter, also 54% aller US-Amerikanerinnen mit einem BMI größer 25 berichten über Gewichtsdiskriminierung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 69% berichten über Gewichtsdiskriminierung durch Angestellte im Gesundheitswesen. Und 92% aller Heranwachsenden in den USA berichten, dass ihre Dicken, also entweder sie selbst oder eben, dass sie es erlebt haben, Klassenkameraden, Kameradinnen gehänselt wurden. Ja, jetzt zur Fat Acceptance Bewegung. Die gibt es, wie ich schon gesagt habe, seit rund 40 Jahren. Gegründet wurde sie von William Fabray. Der hatte sie damals, hatte eine dicke Ehefrau und hat eben stark auch darunter gelitten, dass sie so stark diskriminiert wurde. Hat aber auch gesagt, ich werde auch selbst diskriminiert. Also ich werde ständig darauf angesprochen, auf meine Frau, und ich werde damit, mein Status wird sozusagen damit herabgesetzt, also weil ich eine dicke Frau habe, bin ich irgendwie auch ein schwächerer Mann, der irgendwie keine gute Trophy-Wife hat. Und das kann so nicht weitergehen, und hat eben mit ein paar Gleichgesinnten und diese Gesellschaft National Association to Aid Fat Americans gegründet, die heute die abgekürzt NAFA heißt und die heute eben National Association to Advanced Fat Acceptance heißt. Und die hat am Anfang vor allem erstmal die Funktion, so einen Schutzraum zu bieten, also ganz viel, was heute eigentlich selbstverständlich ist, was es heute selbstverständlich gibt. Also dieser ganze Bereich Dating, das auch gemeinsam zu feiern, dann natürlich auch dicke Mode und ähnliches. Darum ging es ganz viel, also dass man einfach mal einen Raum organisiert hat, wo dicke Menschen unter sich sein konnten und eben vor Diskriminierung geschützt waren. Das stand ganz zentral im Mittelpunkt und es war nicht so sehr jetzt eine politische Ausrichtung. Und deswegen, oder als, weil manchen das auch nicht genügt hat und weil sie auch der Meinung waren, das ist irgendwie zu heteronormativ das Ganze, wie NAFA ausgerichtet ist, also es gab auch Misswahlen und ähnliches, das hat manchen nicht gefallen. Deswegen hat sich davon in den 70er Jahren in Kalifornien der Fat Underground abgespalten, also die haben sich selbst so genannt. Und die haben so ein bisschen radikalere Protestformen gewählt. Also sie haben zum Beispiel Weight Watchers Gruppensitzungen gesprengt und Mediziner auf so Konferenzen mit Torten beworfen und waren in den 70er Jahren vor allem in Kalifornien recht aktiv. Und heute ist eben NAFA, National Association for the Advancement of Fat Acceptance, wie sie eben heute heißt, eine professionelle Lobbygruppe, die sich für den Kampf, die sich eigentlich vor allem dafür einsetzt, dass es endlich ein föderales Antidiskriminierungsgesetz geben soll, das auch Gewichtsdiskriminierung beinhaltet. Das gibt es bislang nur auf der Ebene des Bundesstaates Michigan, Washington DC und einigen Städten in Kalifornien. Und sie wollen das eben bundesweit. Die Argumente sind kurz zusammengefasst, ein paar davon habe ich ja auch schon im Laufe des Vortrags genannt. Also zum einen sagen sie, dass das Gewicht weitgehend durch die Gene bestimmt wird, wobei man sich das nie absolut vorstellen darf, aber dass es eine starke genetische Prägung gibt, die allerdings immer korrespondiert mit der Umwelt, das ist schon klar. Also wenn in der Gesellschaft Hunger vorherrscht, dann werden auch natürlich nur ganz wenige Menschen dick sein. Wenn in der Gesellschaft viel Nahrung da ist, wird es mehr dicke Menschen geben, aber dennoch, wie sich das individuell auswirkt, es hat eben eine starke genetische Komponente, es werden ja auch nicht alle dick im Wohlstand. Zum anderen gehen sie davon aus, dazu gibt es auch eine Reihe von Forschungsergebnissen, dass jeder Mensch ein spezifisches Gewicht hat, das sich zwar im Laufe des Lebens ändert und auch ansteigt, das Gewicht steigt ja an, obwohl man weniger isst, ja, im Alter und trotzdem wird man dicker. Das aber insgesamt nicht so sehr nach oben und nach unten verändert werden kann, jedenfalls nicht langfristig, nur in einem relativ geringen Rahmen. Das kennen Sie ja, das Phänomen Jojo-Diäten, also wenn man das Gewicht stark reduziert, dann schaltet der Körper eben auf, dann macht der Körper die Erfahrung, dass es ja so eine Hungersnot im Grunde genommen eintritt und speichert die eingehende Energie umso effizienter, das heißt, Sie haben das Gewicht nach der Diät sehr schnell wieder drauf und es wird dann sehr viel schwieriger, wieder Gewicht zu verlieren. Also der zweite Durchgang wird dann schon sehr viel schwieriger. Und wenn Sie dann in diesen Diätzyklus reinkommen, dann haben Sie dann das Problem, dass Sie eigentlich von einer Diät in die nächste gehen und jedes Mal ein bisschen mehr wiegen am Ende oder zumindest nicht weniger. Und deswegen sagen Sie eben auch, Diät macht nicht dünn, sondern krank. Das kann man auch ganz gut an so ein paar schönen Zahlenbeispielen untermauern. Also es gab geschätzt 2 Milliarden Abnehmversuche hochgerechnet seit 1980 in den USA, 7 Abnehmversuche pro Einwohner in den letzten 30 Jahren vom Säugling bis zum Greis. Und im selben Zeitraum hat sich aber der Anteil der adipösen Bevölkerung in den USA und anderen Industriestaaten in etwa verdoppelt. Also kann das nicht so erfolgreich gewesen sein. Und der Umsatz der Diätindustrie in den USA beläuft sich auf ca. 60 Milliarden Dollar. Für Europa gibt es nur ganz grobe Schätzungen und die gehen bis zu, das muss man allerdings ein bisschen Vorsicht genießen, aber bis zu 100 Milliarden Euro. Und das andere hatte ich ja schon angesprochen, dass eben der Anteil der Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden wird, immer größer wird und vor allem immer jünger wird und dass eben vor allem Mädchen in immer jüngerem Alter eigentlich anfangen, auch zu diäten. Also häufig sogar schon vor der Pubertät. Natürlich für die körperliche Entwicklung und insbesondere auch für die psychische Entwicklung sehr problematisch ist. Dann sagen sie eben, dass die Gefahren des Übergewichts stark überschätzt werden, dass es häufig nur Korrelationen gibt, das müssen keine Kausalitäten sein, also es gibt statistische Zusammenhänge, aber es sind keine Ursache-Wirkungszusammenhänge. Es gibt eine Riesendiskussion, das will ich jetzt nicht aufmachen, darum, warum welche Studien was sagen. Ich kann nur so viel sagen, es gibt einen sehr großen Dissens darüber, wie stark sich insbesondere moderates Übergewicht, also dieser Bereich BMI 25 bis 35 etwa, auf die Gesundheit auswirkt. Viele sagen, das ist überhaupt nicht schädlich, sondern im Alter sogar leicht positiv. Und auch bei höherem Gewicht sagt man ihm, es ist durchaus möglich, auch mit diesem Gewicht gesund zu leben. Und es ist keinesfalls automatisch so, dass wenn man dieses Gewicht dauerhaft behält, dass man dann automatisch krank werden wird. Wie man umgekehrt eben auch nicht automatisch gesund ist, nur weil man eben Idealgewicht hat. Das hatte ich ja bereits mehrfach erwähnt. Also die gesundheitlichen Probleme, die durch den Versuch, Gewicht zu verlieren, entstehen, sind eigentlich schlimmer als die Gesundheitsgefahren des Übergewichts. Und vor allem aber ist die Stigmatisierung schlimmer als die gesundheitlichen Probleme aufgrund des Körpergewichts. Beziehungsweise sie schafft häufig diese gesundheitlichen Probleme erst. Also gerade auch durch die Stigmatisierung werden ja dicke Menschen daran gehindert, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben. Ja, das ist ja auch dieses Paradox, man hat immer dieses Klischee, dicke Menschen bewegen sich nicht. Wenn sie sich bewegen, sieht das irgendwie lächerlich aus und wird kommentiert, was dazu führt, dass sie sich eben dann häufig da auch wieder zurückziehen. Also dass man unglaubliches Selbstbewusstsein braucht, um als dicke Person eben in der Öffentlichkeit Sport machen zu können. Was natürlich diese Probleme eigentlich überhaupt erst verstärkt. Ähnlich auch beim Essen, wenn man permanent gespiegelt bekommt, man ist unattraktiv, wird man versuchen, in der Öffentlichkeit wenig zu essen, sich dann da permanent zurückzuhalten und wird dann eher vielleicht zu Hause essen und das möglicherweise dann auch, wird das eher auch Essanfälle provozieren. Wenn man eben kein gesundes oder natürliches Verhältnis oder entspanntes Verhältnis, sage ich jetzt mal, zum Essen hat und insbesondere in der Öffentlichkeit dafür permanent taxiert wird. Genau, jetzt ein paar Strategien nochmal. Das eine ist Health at Every Size, also der Ansatz, der sagt, die Gesundheit geht mit jedem Gewicht. Das bedeutet, also schließt sie überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, man sollte sich ausgewogen ernähren, man sollte ein entspanntes Verhältnis zum Essen bekommen und nicht versuchen abzunehmen. Und das ist dann trotzdem gesundheitsförderlich oder gerade gesundheitsförderlich. Und eben auch Bewegung mit hohem Körpergewicht ist möglich, führt aber nicht unbedingt zu einer Gewichtsabnahme und das Ziel sollte nicht im Vordergrund stehen. Dann sollte das Körpergewicht in diesen Diversity-Kanon mit aufgenommen werden, der bisher vor allem sich bezieht auf ethnische Herkunft, auf sexuelle Orientierung, auf Geschlecht, auf Religion, auf Alter. Das sind ja so die klassischen Diversity-Felder, aber eben nicht auf Gewicht bisher. Ja, und das sollte eigentlich da Teil davon werden. Vielleicht Behinderung ist teilweise drin in diesem Diversity-Modell, aber Gewicht eigentlich nicht, hohes Körpergewicht. Und dann, insbesondere, das hatte ich ja schon an dem Beispiel mit den Stühlen gesagt, in dem Transportwesen vor allem, dass man das soziale Modell von Behinderung, also das davon ausgeht, dass nicht die Person behindert ist, sondern die Gesellschaft die Person behindert, indem sie ihm Teilhabemöglichkeiten verweigert und die Bringschuld also nicht auf Seiten des Individuums liegt, sondern auf Seiten der Gesellschaft, Bedingungen zu schaffen, dass alle teilhaben können, dass man das auf dicke Menschen, insbesondere auf sehr dicke Menschen, die davon betroffen sind, erweitert. Und natürlich auch, das ist eigentlich dieses kulturelle Modell von Behinderung oder das ist ja auch in anderen Bereichen wie in Queer- und Gender-Studies insbesondere gibt, also dass man sagt, Körpergewicht, was ist Idealgewicht, was ist gesundes Gewicht, was ist normal, das sind ja letztlich konstruierte Kategorien, die, das habe ich ja am Anfang auch gezeigt, historisch sich auch immer wieder verändert haben. Also die Vorstellung davon, was natürlich ist und was gesund ist, sind eben kulturell gewachsene, gesellschaftlich gewachsene Vorstellungen, sind keine ewigen Wahrheiten. Und dass man eben das Ganze dekonstruiert und sagt, also Gewicht ist eigentlich letztlich oder Übergewicht, Adipositas sind letztlich Konstruktionen, gesellschaftliche Konstruktionen, die man im Grunde auflösen müsste. Ja, das nochmal ein paar Bilder jetzt zum Ende des Vortrags zum Thema Barrierefreiheit. Das hier ist der letzte fettleibige Präsident der USA gewesen, Taft hieß der. Der hatte da einen eigenen, der war auch dann später Dean in Yale und hatte da, also Dekan in Yale und hatte da einen eigenen Stuhl bei den Dekanatssitzungen und auch in den Vorlesungssälen hatte er einen größeren Stuhl, also das habe ich jetzt in deutschen Vorlesungssälen so noch nicht gesehen, die hatten das da schon Anfang des 20. Jahrhunderts und das andere sind Bilder aus den WM-Stadien in Brasilien, das ist oben und das andere ist eine U-Bahn-Station in Sao Paulo. Brasilien hat mittlerweile ein Gesetz, dass ich glaube 2% der öffentlichen Sitze in öffentlichen Einrichtungen so gestaltet sein müssen, dass eben auch sehr dicke Menschen da Platz finden können. Das ist nochmal ein Bild von Health at Every Size. Das ist so eine Kampagne auch nochmal für Health at Every Size, vor allem bei Kindern. Das ist eine Yay Scale. Das ist auch von einer US-amerikanischen dicken Aktivistin. Da ist es eben freut man sich immer über den Gang auf die Waage am Morgen. Und da steht immer was Nettes drauf. Geht natürlich leider nicht mehr, wenn man den Digitalwagen, den müsste man dann erst entsprechend programmieren. Ja, und jetzt noch ganz abschließend ein paar Worte zu Fat Studies. Hatte ich ja eigentlich auch schon gesagt. Fat Studies stehen eben in dieser Tradition von Studienrichtungen, die aus sozialen Bewegungen erwachsen sind und versuchen, das auf eine akademische Basis aufzustellen, ihre Theorien und sich da zu verankern, eben um auch Einfluss auf den Diskurs zu nehmen und da auch zu diesen Einfluss auch zu institutionalisieren, würde ich sagen. Und Fat Studies haben eben die Blickrichtung auf Gewicht, dass sie nicht die Ursachen und Folgen von, also jetzt medizinischen Ursachen oder auch gesellschaftlichen Ursachen und Folgen von Dickleibigkeit sie interessieren, sondern die Ursachen und Folgen der gesellschaftlichen Problematisierung und Stigmatisierung von dicken Körpern. Also nicht, warum sind manche Menschen dicker als andere, warum sind möglicherweise heute mehr Menschen dick als früher, sondern warum wird da so ein, wie wird das heute gewertet, wie wird dagegen vorgegangen, wie wird das interpretiert im Unterschied zu früher und was hat das für Gründe, dass das heute so stark problematisiert wird. Also sie stellen eigentlich die Frage nach, die problematisieren die Problematisierung, sie thematisieren die Thematisierung von der Adipositas-Epidemie. Und sie untersuchen die gesundheitlichen und sozialen Folgen, die für als dick markierte Menschen aus der gesellschaftlichen Problematisierung von Dickleibigkeit resultieren. Ähnlich wie Gender, Queer und Disability Studies sind auch die Fat Studies aus sozialen Bewegungen hervorgegangen, mit dem Ziel, deren Anliegen und Themen auf eine akademische Basis zu stellen. Und ähnlich wie diese geben sie auch einem negativ besetzten Begriff eine positive bzw. neutrale Bedeutung. Die Beispiele hatte ich ja bereits genannt, queer, gay, schwul oder Slut und Krüppel. Das sind ja auch so Versuche, eben solche Begriffe mal mehr, mal weniger erfolgreich zu wenden. Es gibt übrigens eine Diskussion, ob das bei Fett eine gute Idee ist. Also Fett Studies sagen ja, unbedingt, die Vertreterinnen und Vertreter, vor allem dieser akademischen Richtung. Die National Association for the Advancement of Fat Acceptance sagt, wir sind damit irgendwie, haben wir es in den letzten 40, 45 Jahren nicht geschafft, so richtig das positiv zu wenden. Wir haben zwar ein gewisses Standing in den Medien, wir haben ein gewisses Standing in der Öffentlichkeit, aber dieses Fett, da stolpern die Leute immer noch drüber, wir sollten vielleicht lieber über Size Discrimination, über Sizism reden. Es gibt auch ein paar Organisationen, die dann Size im Namen führen, die ähnliche Anliegen haben. Also das ist durchaus umstritten. Ich glaube, bei der Krüppelbewegung hat sich es auch nicht durchgesetzt. Aber egal wie das Ding heißt, also das Anliegen ist das gleiche. Also dass man weg will von dieser Stigmatisierung, dass man eben hin will zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, warum wird das so problematisiert und wie kann man das eigentlich auch beenden und verhindern, dass eben diese Diskriminierung, Stigmatisierung und Bewertung, negative Bewertung so weitergeht. Damit wäre ich jetzt tatsächlich am Ende, das lese ich jetzt nicht alles vor, keine Angst. Das ist einfach mal, um so einen Überblick zu haben, ich glaube, man kann es lesen, es ist groß genug, einfach nur nochmal, um einen Überblick zu haben, wie weit eigentlich oder wie breit mittlerweile diese Beschäftigung von Fat Studies, zu wie vielen Themen die eigentlich arbeiten. Das ist aus einem Call der American Pop Cultural Association und der Popular Cultural Association von 2013. Eine Konferenz zu Fat Studies, das zeigt auch nochmal, welchen Stellenwert es tatsächlich mittlerweile in den USA an den Universitäten tatsächlich auch schon hat. Also dass so ein großer Verband, kulturwissenschaftlicher Verband, so eine Konferenz organisiert zu dem Thema. Und das ist sozusagen ein Vorschlag, der natürlich noch ergänzt werden kann von deren Seite, worum es in den Vorträgen und Panels da gehen könnte. Also sehen Sie, was das, wie breit eigentlich das mittlerweile schon aufgestellt ist. Ja, dieser Folie möchte ich dann auch schließen.